Der Erlöser lebt. Halleluja. Der Erlöser, das ist ein Begriff aus dem Alten Testament, derjenige, der einen aus Schuld herausholt. Und nicht einfach herausholt, so wie wir brennen durch, ja, dass man eine Braut mitnimmt, obwohl der Vater gar nicht für die Hochzeit ist, sondern verschwindet man und hat sein glückliches Leben miteinander, bis sie nicht gestorben sind und heute noch leben. Das ist nicht damit gemeint, sondern Erlöser ist derjenige, der tatsächlich auch eine rechtliche Freisetzung erwirkt. Das heißt, es gibt gar keine Anklage mehr. Ja, wenn man weggelaufen ist, dann ist man zu Unrecht weggelaufen. Der Sklave oder die junge Dame, die eigentlich das Einverständnis des Vaters braucht, sondern hier wird tatsächlich rechtlich alles geregelt, dass es absolut in Ordnung ist, geradlinig und dass es passt. Das ist der Erlöser. Es gibt eine Schuld und wenn man einen Erlöser braucht, dann schafft man selbst nicht mehr mit der Schuld umzugehen. Entweder weil die Witwe keinen Mann mehr hat, der für sie einstehen kann oder auch für sie Geld verdient und sie ist verschuldet, oder weil die Waisen das haben oder weil der Sklave versklavt ist und sich eben selbst nicht freikaufen kann. Und da braucht es dann einen Erlöser, dass man mit dem, was gegen einen steht und man selbst nicht umgehen kann, braucht man jemanden, der für einen eintritt, herauslöst, freisetzt, rechtlich auch alles regelt, dass man dann eben frei ist. Und das ist Jesus. Und das ist Jesus jetzt nicht einfach im Neuen Testament, sondern im Neuen Testament wird es nur in einer größeren Art und schöneren, tiefergehenden, weitreichenden Art und Weise zu einer Vollendung gebracht, wo Gott sich im Alten Testament schon vorgestellt hat, im ersten Bund. Wir sprechen von einem alten und von einem neuen Bund, von einem Alten Testament und Neuen Testament. Besser wäre es eigentlich, wenn man von einem ersten Bund und von einem zweiten Bund sprechen würde. Denn das, was Gott im Alten Testament angefangen hat, wird in Jesus im Neuen Testament zur Vollendung gebracht. Und dass das letztendlich dann zum vollen Ausmaß kommt, davon berichtet uns die Offenbarung. Das heißt, wir sind gerade in einer Zeit, in der das, was im Alten Testament begonnen hat, schon vollendet worden ist und trotzdem warten wir noch drauf, dass es in voller Wirksamkeit zum Ausdruck kommt. Wir haben diese Spannung, dass die geistliche Realität zur Vollendung gebracht worden ist und unsere Realität, die uns umgibt, sich noch nicht danach ausgerichtet hat. Und das ist die Spannung, in der wir im Alltag sind. Geistlich ist alles getan. Karfreitag war, Ostern war, Pfingsten war. Und das ist ja der Schnitt in der Heilsgeschichte und Zeitgeschichte. Und die Wirklichkeit ist da. Das ist unsere Wirklichkeit, die uns umgibt. Das ist die Wirklichkeit, die die ganze Schöpfung umgibt. Die Schöpfung ist in diese Wirklichkeit hinein eingebettet und trotzdem ist in der Schöpfung kommt es noch nicht ganz zum Ausdruck. Und das ist die Spannung, in der wir sind. Mose war da noch ein bisschen mehr in mehr Spannung hinein, weil er wusste, diese Vollendung ist noch nicht da. Es ist etwas Vorläufiges, etwas ausreichend. Es war in dieser Vorläufigkeit ausreichend für diese Zeit. Absolut. Aber er stand noch in der Spannung, wo er sagte, das kann noch nicht alles sein, da muss noch mehr kommen. Es muss noch tiefer gehen. Und trotzdem hat er schon etwas schmecken dürfen, sehen dürfen, riechen dürfen, erleben dürfen, einen Vorschatten von etwas gehabt, was atemberaubend war, dass Gott selbst sagt, ich nehme die Dinge in die Hand und regel sie auch so, dass sie für immer geregelt sind und dass tatsächlich dieses Erlösungswerk, wo ich jetzt mit dem Volk schon begonnen habe, in einem Vollendung in diese Welt kommen wird und dass sich dann auch vollendet durchsetzen wird bis in die Schöpfung hinein. Mose hatte die Ahnung schon, aber er lebte noch in der Spannung, dass es noch nicht so war. Wir leben in der Spannung, es ist schon so, aber es drückt sich noch nicht ganz so aus. Die Spannung für dich und mich in unserem Alltag. Heute Morgen möchte ich mit euch ein bisschen weitergehen, noch Mose folgend, seinen Erlebnissen, was er zu lernen hatte und was er erlebt hat und das Volk auch. Wir haben das 19. Kapitel, gestern hat Monika uns ja noch mit in das 18. Kapitel hineingenommen. Das 19. Kapitel, da ist etwas vom Reinigungswasser. Das 19. Kapitel schließt sich eben nochmal zu dieser Dienstordnung der Leviten an, wo die nochmal hervorgerufen werden, beziehungsweise der Priester. Die Priester waren diejenigen, die dann im Alten Testament sagen durften oder letztendlich gesagt haben, auch wenn es irgendwelche Zweifel noch gab, was ist jetzt rein erklärt und was ist nicht rein. Die bekommen die Aufgabe auch nochmal, hey, wenn es irgendwo nochmal Bedenken gibt, ob etwas nicht rein genug ist, sprich, dass es fürs Heiligtum taugt, oder ob eine Person nicht wirklich rein ist, und da gibt Gott dann diese Anweisung mit diesem Reinigungswasser, was aus der Asche einer roten Kuh gewonnen wird. Warum die Kuh jetzt rot sein muss, warum es gerade diese besondere Kuh ist, da bin ich noch dran am Arbeiten, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Da gibt es noch einiges zu entdecken in diesem Buch und ich bin auch noch auf einer Entdeckungsreise. Aber das Interessante ist, wer so ein bisschen sich mit Nachrichten aus Israel, mit Nachrichten aus dem Judentum beschäftigt, der ist in den letzten Jahren immer mal wieder drüber gestolpert, dass die Juden es geschafft haben, wieder eine rote Kuh zu züchten mit Genmaterial aus Schweden. Also nicht von den Schweden, sondern von den Kühen aus Schweden. Und sonst wäre es wahrscheinlich eine blonde Kuh. Und es jetzt geschafft haben, dass sie die auch nach Israel geholt haben. Und das heißt für sie, wir haben das letzte Teil, was uns noch gefehlt hat, nämlich das Handy auf lautlos zu stellen. Das letzte Teil, was uns gefehlt hat, dieses Reinigungswasser herzustellen, um die Geräte zu weihen für den Tempel, haben sie jetzt. Das hat mal ein bisschen Furore gemacht. Die anderen Sachen haben sie schon beieinander. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist jetzt noch der Tempelbauplatz. Der ist leider besetzt. Da können sie auch nicht viel dran machen. Aber alles andere haben sie jetzt beieinander. Und das machte nochmal Furore, weil das bisher noch das war, dass sie gesagt haben, wir haben das Problem mit der roten Kuh und dem Reinigungswasser. Es gibt ja eine Bewegung im Judentum, die möchten den Tempel wieder aufbauen, haben jetzt sämtliche Materialien zusammen, sie haben auch die passenden Priester wieder gefunden und jetzt warten sie nur noch drauf, dass es losgehen kann. Aber wie gesagt, Tempelbauplatz ist besetzt. Falls jemand mitbekommt, das bezieht sich eben hier auf dieses Kapitel, dieses Reinigungswasser, was es braucht, um dann die Geräte auch in diese Form der Reinheit zu bringen, dass es passend ist für den Tempel. Letztendlich ist der Priester immer, der dann auch sagt, okay, du bist rein oder nicht rein, und gerade auch bei Zweifelsfällen musste man zum Priester gehen, und wir finden das zum Beispiel ja im Neuen Testament, als Jesus die Aussätzigen heilt, finden wir das immer wieder mal, dass er sagt, und jetzt geht zum Priester und zeigt euch ihn. Damit der Priester es bestätigen kann, ihr seid tatsächlich heil geworden, weil erst bei manchen Dingen, wie zum Beispiel Aussatz, musste der Priester das bestätigen. Und der konnte auch dafür sorgen, dann, dass es auch letzter Zweifel ausgeräumt worden ist und wenn er dann eben auch nochmal das Wasser genommen hat und besprengt hat. Kapitel 19. Kapitel 20, das wird jetzt eine herausfordernde Zeit für Mose. Kapitel 20 ist das, wo ich echt Mitleid mit Mose habe. Das ist das Kapitel, wo auch nochmal beim Durcharbeiten habe ich gedacht, Mose, da hast du echt eine schwere Zeit gehabt. Als erstes stirbt seine Schwester, dann vergeigt er eine Sache, dann ist das Brudervolk, wo er eigentlich gar nichts von will, er will eigentlich nur durchziehen, kurz vorm Land eine Abkürzung nehmen, und die verweigern ihm den Durchzug, er muss eine echte Schleife drehen, hat jetzt auch noch eine Handvoll Feinde mehr, und dann stirbt auch noch sein Bruder, der ihn immer begleitet hat. Kapitel 20, echt herausfordernd für Mose. Was passiert in Kapitel 20? Als erstes wird uns erwähnt, dass Miriam starb. Und dann heißt es, das wird mit einem Vers erwähnt, und dann heißt es, und das ist jetzt eine spannende Sache, und die Gemeinde hatte kein Wasser. Also Kapitel 20, Vers 2. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Also sie sagen, also wir wären lieber jetzt in der Erde verschlungen worden, zack, in die Erde gefahren, als dass wir jetzt hier elendig verdursten müssen in der Wüste. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Die ganze Zeit habt ihr davon geredet, wir gehen in gelobtes Land, die ganze Zeit macht er uns den Mund schmackhaft und letztendlich, was ist, wir drehen die ganze Zeit hier in der Wüste unsere Runden und jetzt haben wir auch gar kein Wasser mehr und wir wissen auch nicht, wo wir Wasser finden. Wir haben keine Ahnung, wo die Oasen sind, die versteckten Quellen sind. Wir wissen nicht und der Sand juckt und alles ist doof und blöd und blöder Tag. Und dann rebellieren sie natürlich gegen wen? Ja, der Chef ist schuld, genau. Geht's gegen den Chef. Und sagen, ey, du bist schuld, du bist doof, alles doof. Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesem Ort, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigen, noch Weinstöcke, noch Granatäpfel sind und kein Wasser zum Trinken ist? Das andere, das ist Luxus, das ist nice to have, aber hier beim Wasser, das ist tatsächlich Grundbedürfnis. Und wenn das Wasser nicht da ist, ihr kennt es, 3 Tage ohne Wasser, keine gute Idee. Und in der Wüste noch weniger. Und hier geht es wirklich an die Grundbedürfnisse. Und da gingen dann Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fiel auf ihr Angesicht und, die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle sie die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und das macht Mose dann auch, nahm den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Mose und Aaron versammeln sie dann vor dem Felsen. Und dann sagt der Mose, hört ihr ungehorsam, werdet wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob dann seine Hand, schlug dann 2-mal auf den Felsen. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Und dann Vers 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Da ist doch dieser Mose, der sein Leben, gerade das, wo die anderen in Pension gehen, mit 80 hat er nochmal seine Berufung, lebt sein Pensionsleben, opfert er für Gott, gibt sich diesem Volk hin, seine ganze Energie investiert er dort hinein, hat so viel zu erleiden, so viel unter Druck, und dann verwehrt ihm Gott den Einzug ins gelobte Land. Voll doof, oder? Noch ein döverer Tag. Man dachte schon, er wäre doof genug, aber es geht noch besser. Eigentlich schlecht. Vor allem, was hat er denn gemacht? Hat er nichts anderes gemacht, als das, was er in Exodus gemacht hat, oder? Exodus 17. Ich habe euch die Zettel da ausgegeben, das sind die beiden Texte. Exodus 17 schlägt er auch den Stein und alles ist in Ordnung und Halleluja. Und hier, Numeri, Kapitel 20, schlägt er den Stein, macht's wieder und alles ist doof. Was jetzt? Ist Gott so unzurechnungsfähig? Ist Gott so ein Tyrann? Mal ist es gut, mal ist es nicht in Ordnung und du weißt es nicht und dumm gelaufen. Was ist hier los? Manche sagen ja, es ist eine und dieselbe Geschichte, es ist halt nur 2-mal erzählt worden. Mit unterschiedlichem Ausgang. Ist auch ein Blödsinn. Das stimmt schon mal gar nicht. Aber was ist hier los? Ihr habt die Texte vor euch liegen. Im Vers 8 heißt es, rede zu dem Felsen. Und
er redet ihm nicht, sondern er schlägt.
Ich möchte euch mal 5 Minuten lassen, damit ihr die beiden Texte durchschaut. Und dann werden wir uns noch mal kurz drüber unterhalten. Oder auch ein bisschen länger. Ja, 5 Minuten. Einfach, dass ihr ein bisschen Ahnung habt, was ist im Exodus passiert und was ist jetzt im Numeri als Vergleich. Also er folgt beides Mal den Anweisungen Gottes und beim zweiten Mal macht Mose etwas anderes, wie die Anweisung war. Ja? Das ist das, im zweiten Mal, im Numeri, sagt er, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo Ausleger sich nicht ganz einig sind, dass die einen sagen, er redet hier ein bisschen unverschämt und stellt sich hier vor Gott und tut so, als wenn es durch ihn passiert und nicht durch Gott passiert. Juden dagegen sagen, na Moment mal, so können wir das nicht sehen, denn schließlich heißt es in Vers 8 von Gott selbst, du und dein Bruder Aaron und rede zu dem Felsen vor ihre Augen, der wird sein Wasser geben, so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen geben, wo Gott es tatsächlich delegiert hat und dass das hier tatsächlich gar kein sich vor Gott stellen, unerlaubtes vor Gott stellen ist, sondern Gott hat es ihm ja aufgetragen, so werdet ihr das hervorbringen. Und Mose verwendet dann dieses Wort und bringt es auch, werden wir euch wohl. Ja? Dass das nicht der Punkt sein kann.
Dass er halt gesagt hat, ja, das haben wir gemacht, also Mhm.
Du meinst einfach, weil nachher das Urteil kam, dass deswegen trotzdem dieses da ist. Und da hast du recht, das Urteil kommt ja nicht von ungefähr. Aber war es dieser Satz, wir werden es hervorbringen, oder war es etwas anderes? Du hast recht, dein Rückschluss stimmt. Sie haben tatsächlich etwas gemacht, was nicht gepasst hat. Und deswegen haben sie Gott nicht geheiligt, gerade in dieser Situation. Aber war es dieser Satz, wir werden hervorbringen, oder war es was anderes? Und das ist letztendlich ja dann auch das, wo sie ungehorsam waren, wo sie nicht, und wo das dann nachher steht. Das war eben, dass sie anstatt zu reden, oder dass Mose anstatt zu reden geschlagen hat und der Aaron da auch nicht eingebremst hat.
Weißt du, wie es weitergeht? Nicht klar hingehört.
Ich meine, er hat es zumindest so klar hingehört, dass er da aufschreiben können, was Gott ihm gesagt hat. Obwohl er es anders gemacht hat. Ja. Ja. Das ist, also, und, aber natürlich neigen wir dazu, in bekannte Muster zu verfallen, auch wenn Gott was anderes möchte. Das ist so ein bisschen unser Problem. Ja, wir kennen es ja, wir wissen, wie wir es gemacht haben, aber Gott möchte jetzt was anderes haben. Im Korinther 10, 1. Korinther 10, 4 sagt Paulus, dass eindeutig der Fels war Jesus, der ihnen nachfolgte. Daher kommt das, genau. Werner, du hast noch? Gut. 1. Korinther 10, 4, da sagt Paulus, es ist dezidiert, die haben den geistlichen Trank getrunken und das war der Fels und der Fels war Jesus, der ihnen nachfolgte. Ja. Also das bedeutet, grundsätzlich ja, wir können nicht unbedingt erfassen, was Gott letztendlich damit meint oder darstellen möchte, deswegen ist es gut, gehorsam zu sein. Und gehorsam ist hier auch ein Stichwort. Natürlich darf ich gern nachfragen, aber auch bei allem Nachfragen mach es trotzdem so, wie Jesus dir gesagt hat oder wie Gott es dir gesagt hat. Ja. Nachfragen ist erlaubt, aber selbst machen ist eben das Problem. Genau. Wir merken hier, dass das Gehorsam eine weitaus größere Dimension hat und das, was er dem Volk jetzt vorwirft, auf einmal genau in dieselbe Falle reindappt. Ja. Ein bisschen, ja. Wir haben hier zwei Ereignisse. Das erste Mal wird der Stein geschlagen mit einem Stab. Und dort steht eindeutig, dass es der Stab ist, mit dem er in Ägypten die Ägypter unter das Gericht gestellt hat. Das ist sein Hirtenstab, sein Führungsstab, wie er das Volk dann nachher herausführt. Das ist sein Stab, den er dabei hat, wenn er unterwegs ist. Das war auch der Stab, wo er in Autorität dann das Meer hat gespalten, also was hat auseinandergehen lassen, dass sie durchgezogen sind. Und mit dem Stab schlägt er, bevor der Bund geschlossen wird, den Felsen. Welcher Stab ist der Stab, mit dem er beim zweiten Mal den Felsen schlägt? Bitte? Der Mandelstab. Welcher Mandelstab? Den wir gestern besprochen haben, der Stab von Aaron. Wofür steht der Stab von Aaron? Was passiert denn in dieser Aktion, dass der Stab grünt und Mandeln hervorbringt? Was ist die Auswirkung davon? Vor dem Volk, zum Volk hin. Priestertum. Genau, mit diesem Stab wird Aarons Priestertum bestätigt. Und das ist nicht der Gerichtsstab, sondern der Priesterstab, in dem das Priestertum bestätigt wird. Der erste ist der Leitungs-, Führungs- und Gerichtsstab. Und hier bekommt er ja von Gott den Auftrag, Mose, nimm dir extra für diese Aktion den Stab aus der Stiftshütte, der vor der Lade liegt. Der dort, und welcher Stab liegt da? Das haben wir auch gestern gehört, der dort hingelegt worden ist. Und das ist der Aaronstab, der Priesterstab. Und er soll jetzt in einem priesterlichen Akt vor diesen Stein sich stellen und sagen, gib uns Wasser, wir brauchen es. Das erste Mal war ein Gerichtsakt, wo mit dem Gerichtsstab dieser Fels geschlagen wird und gespalten wird und dadurch das Wasser gibt. Dass er unter das Gericht kommt, dieser Fels, im Gericht Wunden erleidet und durch diese Wunden dann lebendiges Wasser herausquillt. Lebendiges Wasser ist im Alten Testament ja etwas für fließendes Wasser. Wasser kann alles Mögliche sein, kann Zisternenwasser sein, kann Brackwasser sein, kann Oasenwasser sein. Aber lebendiges Wasser heißt, es ist fließendes, klares Wasser, was gut schmeckt, was erfrischend ist. Und jetzt haben wir auch noch diesen Hinweis aus dem Neuen Testament von Paulus selbst, was der Fels eigentlich ist. Und dieser Fels ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist einmal geschlagen worden am Kreuz, hat dort seine Wunden bekommen und dadurch, dass er das Gericht erlitten hat, hat er Erlösung geschaffen, hat dadurch freigesetzt und ist zur Quelle des lebendigen Wassers geworden. Mit diesem Akt. Und Jesus Christus ist nur einmal geschlagen. Das war das eine ultimative Opfer. Es ist kein weiteres Opfer mehr notwendig, kein weiteres Gericht mehr notwendig. Und das hier ist im Alten Testament schon ein Vorschatten darauf. Und deswegen sollte er beim zweiten Mal in einem priesterlichen Akt vor den Felsen treten und mit ihm reden und das Wasser erbitten. Bittet, so wird euch gegeben, damit das Wasser herausströmt, das lebendige Wasser zur Verfügung steht. Der Stab macht den Unterschied. Dass Mose dann möglicherweise in ein Verhaltensmuster gefallen ist, ich kenne es ja eh schon, wie es passiert, dass er vielleicht auch einfach innerlich so aufgewühlt war, was auch immer da passiert ist, ist uninteressant. Fakt ist, dass er nicht das getan hat, was er hätte tun sollen, einfach nur reden und er hat geschlagen. Und das zweimal schlagen kann auch übersetzt werden mit zum zweiten Mal geschlagen. Und das ist jetzt eine Sache, wo er sagt, das gibt es nicht. Es gibt nur einmal Gericht, es gibt nur einmal, dass so ein Gericht passiert, dass lebendiges Wasser passiert. Und das lebendige Wasser steht jetzt zur Verfügung, auch wenn man es nicht gerade sieht, aber man darf darum bitten und dann wird der Versorger hervorkommen. Und es ist kein Gericht mehr, sondern ein seelsorglicher, priesterlicher Dienst mit der Bitte um dieses Wasser. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Wann hat und wo hat Mose das Gebot bekommen, den Stab vor den Herrn zu legen? Das war ein paar Kapitel vorher, Aarons grünter Stab, Kapitel 17, und dann heißt es ja, ihr sollt ihn vor die Lade legen. Ja, 17,25, der Herr aber sprach zu Mose, trage den Stab Aarons wieder vor die Lade mit dem Gesetz, damit er verwahrt werde zum Zeichen für den Ungehorsam, dass ihr Murren vor mir aufhört und sie nicht sterben. Das ist die Anweisung, den Stab vor die Lade zu legen, und hier dann ein paar Kapitel weiter, also sprich 20, die Anweisung von Gott, nimm den Stab, der vor mir liegt. Kapitel 8, Vers 8, nimm den Stab, Vers 9, nimm den Stab, der vor mir liegt. Ja, dann nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Ja, deswegen der andere Stab. Okay? Dass dann Paulus, nachdem er erlebt hat, wer Jesus ist, den Rückschluss gezogen hat, dieser Fels ist Jesus, das ist das, was Paulus nachher als gelehrter Pharisäer mit dem tiefen Wissen um diese Dinge, der Paulus, der konnte ja das ganze Alte Testament auswendig. Er war Pharisäer und dazu musste er das können. Und mit diesem tiefen gelehrten Wissen über diese Texte, mit dem, wie er Jesus erlebt hat, selbst erlebt hat und was er dort erlebt hat, dann darauf kommt, in diesem drüber beten und nachdenken, das vermittelt uns Paulus dann später. Dass Mose jetzt in diesem Akt von dem, was er in Exodus erlebt hat, wie Gott jetzt zu ihm spricht und was jetzt hier passiert, hätte wissen müssen, es ist besser, genau das zu tun, was Gott sagt. Auch wenn er von diesem Messias, der da kommen soll, noch nicht so viel wusste, vielleicht nur eine Vorahnung hatte. Ja? Aber in dem Moment hätte der Mose wissen müssen, ich muss es jetzt hier ganz genau machen, wie Gott es wollte. Und deswegen auch die harte Strafe, weil er hier ein Vorbild ist in einer Leitungsposition. Und eben diese Vorbild- und Leitungsposition hat, die dann nochmal anders bewertet wird und auch noch genauer bewertet wird und genauer hingeschaut wird. Und ja, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Ja. Das Spannende ist jetzt, dass Gott es zugelassen hat und sogar noch Wasser gegeben hat. Ja. Wo Gott eben treu zu seinem Volk ist. Egal, ob jetzt, nein, nicht egal, obwohl der Führer hier ein Versagen oder ein Teilversagen an den Tag gelegt hat, der Leiter von dem Volk ist Gott trotzdem treu und versorgt sein Volk und lässt es nicht umkommen, obwohl der Leiter hier zum Teil vergeigt hat. Ja, ja genau, eigentlich hätte er den Stab gar nicht gebraucht. Ne? Aber der Stab ist eigentlich wesentlich mehr als einfach nur ein Stock. Es ist wie so ein Zepter. Ja? Wenn der König einfach spazieren geht und was sagt, ist ein bisschen was anderes, als wenn er sich mit dem Zepter in seinen Königssaal stellt und etwas verkündet. Wir haben das immer wieder auch unter bestimmten Umständen, wenn das flankiert wird von bestimmten Maßnahmen, dann kommt es mit anderer Autorität ans Volk, ins Volk hinein, als wenn es einfach nur nebenbei gesagt wird. Wir haben das sogar beim Papst. Es wird ja immer behauptet, der Papst sei unfehlbar. Stimmt gar nicht. Es stimmt nicht. Behauptet er auch gar nicht von sich selbst, behauptet auch nicht katholische Kirche. Das behaupten nur die Leute, die katholische Kirche nicht besonders gut kennen. Es gibt eine Situation, und da spricht er in Unfehlbarkeit, und das ist, wenn er sich hinstellt und sagt, ich spreche ex cathedra. Dann ist das, was er sagt, unfehlbar. Aber nicht, weil er unfehlbar ist, weil der Papst unfehlbar ist, ist unfehlbar, sondern weil es etwas Unfehlbares ist, was er erkannt hat und jetzt verkünden muss. Ja? Auch da wieder so eine Rahmenbedingung. Und wir kennen das mit bestimmten Rahmenbedingungen. Soll hier etwas Besonderes gezeigt werden? Und das war jetzt hier, dieses ganz Besondere, dass hier in einer priesterlichen Autorität. Und bei Mose war eine herausgehobene Position, der ja priesterliches Vorrecht hatte, obwohl er gar nicht Sohn Aarons war. Nur die Söhne Aarons können Priester sein. Aber er hatte ein priesterliches Vorrecht in seiner besonderen Position. Und deswegen macht er jetzt klar, ich stehe hier nicht als Machtanführer, als König des Volkes mit einem Gerichtsstab, mit einem Regierungsstab, mit einem eisernen Stab. Ja, Psalm 2. Er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Sondern ich stehe jetzt hier als Priester in einem priesterlichen, seelsorgerlichen Dienst für das Leben. Es geht hier nicht um Gericht, es geht hier nicht um etwas zu zerschmettern, sondern bittend vor dem Vater zu stehen um Bitte um Versorgung durch das lebendige Wasser. Nachdem aber jetzt im Vers 9 steht, er nahm den Stab so, wie es der Herr ihm geboten hat, gehe ich davon aus, dass er den richtigen Stab genommen hat, den auch Gott gemeint hat.